SWR 2 Leben.
Großeltern zu sein ist eine schöne Sache. Gelegentlich hat man die Enkelkinder bei sich, spielt mit ihnen und beteiligt sich an der Erziehung. Und dann gibt es Großeltern, die die Rolle der Eltern ein zweites Mal übernehmen und die gesamte Verantwortung für die Enkelkinder übernehmen. Kirsten ist so eine Großmutter-Mutter. Autorin Hedwig Gafka hat Kirsten in der evangelischen Kirchengemeinde kennengelernt und sich mit ihr ausgetauscht. Über das Aufwachsen der Kinder und das Verhältnis der Generationen zueinander. Sie hören, zu Hause ist bei Oma, wie es ist, nochmal ein Kind großzuziehen.
Die Straße in Hamburg-Ostdorf führt an einer Wand aus Hochhäusern entlang. Zwei Fahrstühle bringen die Bewohner nach oben in einen langen Flur. An einer Tür hängt ein großes Poster mit einem Text, der wie handgeschrieben aussieht. Die Tür geht auf. Zwei kleine, kurzschnauzige Hunde springen auf die Besucherin zu. Kirsten steht in der Tür. Auf dem Esstisch im Wohnzimmer hat sie Tee, Tassen und Kekse bereitgestellt. Daneben Fotos von ihrer jüngeren Tochter und dem Enkelkind. Der Wind pfeift ums Hochhaus. Vor dem Fenster fliegt eine Möwe vorbei.
Ich bin jetzt alleinerziehend, etwas, was ich, als ich jung war, überhaupt nicht sein wollte. Ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, viel eher von meinem Mann wegzugehen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, alleinerziehend zu sein. Und letzten Endes bin ich jetzt alleinerziehende Oma. So, das ist natürlich etwas, was so in meinem Lebensmodell nicht vorkam.
An den weiß gestrichenen Wänden ziehen sich zwei bunte Girlanden zu Kirstens 50. Geburtstag entlang. Das Porträt eines blonden, kräftigen Jungen steht im Silberrahmen auf einer Kommode. Die Hunde springen noch ein paar Mal heran. Kirsten zeigt mir, wie sie sich mit einer Hand wegschieben lassen. Es ist 12 Uhr Mittag. Der 5-jährige Enkel ist in der Kita.
Jetzt habe ich hier richtig so eine kleine Bildergeschichte. Da kannst du wirklich sehen, wie er sich so zu einer Persönlichkeit entwickelt hat. Und das macht sich im Moment auch in seinem ganzen Verhalten bemerkbar. Du kriegst eigentlich nie ein Foto, wo er schlecht gelaunt drauf aussieht oder so. Das ist ganz selten. Also er ist ein sehr, sehr fröhliches Kind. Ja.
Kirsten ist ganz in weiß gekleidet. Jeans, T-Shirt, weiß-silberne Flipflops. Sie hat strahlende Augen, die beim Erzählen manchmal den Glanz verlieren. Die Haare mit den hellblonden Strähnen sind zu einem Zopf zusammengebunden. 3 Jahre bevor Julian geboren wurde, gerieten die Altenpflegerin und ihr inzwischen verstorbener Mann, ein Schausteller, in eine tiefe Krise. Verschuldeten sich durch einen Hauskauf, ihr Mann trank mehr als zuvor, schlug sie und die Kinder. Es dauerte, bis die Trennung vollzogen, sie wegen einer schweren Arthrose und verminderter psychischer Belastbarkeit früh verrentet war und mit der jüngeren Tochter die jetzige Wohnung bezog. Bald danach war die 18-Jährige schwanger.
Julian und seine Mutter haben ja noch bei mir gewohnt, als Julian auf die Welt kam. Sie war zu Anfang eine wahnsinnig tolle Mutter, ne? Hat ja jeden Quark und jeden Pups und sie war um ihn rum und kein anderer durfte ihn versorgen. Und dann ist sie eingebrochen und hat auch das Schreien von Julian gar nicht mehr so wahrgenommen, hat sich dann auch einfach mal, weil sie genervt war, das Kissen über den Kopf gezogen.
Für 2,5 Monate zieht Kirstens Tochter mit dem Baby in eine Mutter-Kind-Einrichtung. Die Betreuerinnen schlagen Alarm. Sie warnen, es könne zu einer Kindeswohlgefährdung kommen. Die Mutter soll sich für einige Wochen einer stationären Therapie unterziehen. Das Jugendamt wird eingeschaltet. Ein amtlicher Vormund bestellt, der das Sorgerecht übernimmt, einschließlich des Rechts, über den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen. Kindeswohlgefährdung. Was heißt das? Viola Laux ist Fachreferentin der Hamburger Sozialbehörde und zuständig für die Richtlinien in Sachen Kinder- und Jugendschutz.
Also erst einmal verstehen wir natürlich als normaler Bürger darunter, dass es einem Kind nicht gut geht. Aber es ist ja gar nicht so leicht, das festzustellen. Hier in Hamburg sind alle ASD-Fachkräfte, die im Allgemeinen Sozialen Dienst im Jugendamt arbeiten, ausgebildet, um das zu erkennen. Das heißt, ist das Kind auch genügend ernährt? Ist die Mutter fürsorglich? Kann sie damit umgehen, wenn das Baby schreit? Das heißt, wenn das Kind schreit, dass die Bezugsperson dann in der Lage ist, darauf zu reagieren. Nicht selbst aggressiv zu werden oder sich bedroht zu fühlen von dem Kind, sondern es dann zu versorgen, zu trösten, auf dem Arm zu halten.
Bei Hinweisen auf eine Gefährdung kann das Kind vorübergehend bei einer sogenannten geeigneten Person untergebracht werden. In einem Kinderschutzhaus, bei Verwandten, Nachbarn oder in einer Pflegefamilie. Die Behörden sprechen von einer Inobhutnahme. Das Familiengericht entscheidet, ob tatsächlich eine Gefährdung besteht.
Wir können schon sehen, dass jetzt in den vergangenen Jahren, so 8 Jahre zurück, da haben die Inobhutnahmezahlen stetig zugenommen, rein von der Statistik her. Das ist zum einen damit zu erklären, dass wir eine höhere Sensibilität haben. Das heißt, die Menschen gucken genauer hin und geben auch dem Jugendamt oder der Polizei Hinweise. Während man früher eher gesagt hatte, das, was die in ihren Familien machen, das geht niemandem sonst was an. Das ist Privatsache. Heutzutage mischen sich die Menschen mehr ein und melden auch eher Hinweise.
Spontan entscheidet sich Kirsten, als Ersatzmutter einzuspringen. Das Sorgerecht übernimmt ein amtlicher Vormund. Nach der Therapie zieht Julians Mutter in eine betreute Jugendwohnung. Kirsten bleibt bei ihrer Entscheidung und sorgt weiter für den Enkelsohn.
Ich war ja eigentlich auch die einzige Möglichkeit. Es hätte sonst sein können, dass eine Pflegefamilie kommt. Und das wollte ich eigentlich vermeiden, weil sein Vater, zu dem hat er ja eigentlich gar keinen Kontakt. Mama kann das nicht so, weil sie so krank ist. Und ich war eigentlich der einzige familiäre Strohhalm, der da war. Und da habe ich dann halt gesagt, dann kommt er zu mir.
Hast du denn schon gepackt?
Oma hat für mich gepackt.
Montagnachmittag bei Kirsten und Julian. Der 5-Jährige ist doppelt aufgeregt. Seine Mutter soll später auf ihn aufpassen, während Oma an einer Elterngruppe teilnimmt. Zur Begrüßung saust Julian haarscharf an der Besucherin vorbei. Im Kinderzimmer steht ein fast fertig gepackter Koffer. Julian tritt am nächsten Tag eine Reise mit seiner Kindertagesstätte an. Die beiden Hunde umkreisen den Tisch. Die Katze sitzt in einer Ecke.
Nimmst du ein Kuscheltier mit?
2 aneinander genäht.
Und welche?
Kuschel aus der Tasche.
Das war so schnell, das habe ich nicht verstanden.
Das sage ich nicht nochmal.
Aber ich versuch's mal. Kuschabatschababi.
Kuschabatschababi.
Kuschelwurst. Und Quasi.
Kuschabatschababi. In der einen Hand hält Julian ein Stoffkissen in Form eines dicken Lindwurms hoch. In der anderen einen Stoffhasen. Die Kuschelsachen, die er auf die Reise mitnehmen will. Julian kann seine Wünsche klar ausdrücken und fordert sie auch ein. Das findet seine Oma gut, aber er soll es höflich und respektvoll tun.
Ich stehe ja auf Bitte und Danke und das ist in der heutigen Zeit irgendwie so ein bisschen untergegangen. Und dann habe ich eigentlich ja immer angefangen, wenn er etwas möchte, was macht ein Kind, das sagt, ich will. Und dann habe ich gesagt, so geht es gar nicht, einen anderen Ton. Und dann kommt dann ganz säuselig, liebe Oma, ich möchte bitte.
Im Flur hängt eine Benimmtafel mit grünen, orangen und roten Punkten für gutes, mittelmäßiges bis schlechtes Verhalten.
Wir stehen dann da abends vor, machen die Punkte und dann kann ich auch zu ihm sagen, so, wie war die Zeit vom Aufstehen? Wie ist es mit dem Zähneputzen gelaufen? Wie ist es beim Anziehen gelaufen? Meistens legt er sich ja wie Maikäfer auf den Rücken und denkt dann so, mit 5 Jahren, Oma kann ihn dann immer noch mal anziehen, aber Oma sagt jetzt, nein, bitte alleine.
Ein Blick aufs Datum. Die Benimmtafel fürs Zähneputzen, Anziehen, ins Bett gehen ist nicht auf dem aktuellen Stand. Manchmal scheint anderes wichtiger.
Der größte Knackpunkt ist abends immer das Zu-Bett-Gehen. Und er kommt halt oft an und sagt, er braucht noch eine Gute-Nacht-Kuscheleinheit oder er braucht noch mal ein Küsschen oder er hat eine ganz dringende Frage. Sowas kommt auch. Dass er dann eigentlich im Bett liegt und dann grübelt er und dann kommt er auf einmal raus und sagt, du, ich muss dir noch mal was fragen. Dann beschäftigt ihn da irgendwas und dann kann ich ihn so auch nicht wieder wegschicken, ohne geantwortet zu haben.
Zuletzt hat ihn ein Streit mit seinem besten Freund umgetrieben, bei der einer Spinne die Beine ausgerissen hatte. Manchmal hat Julian auch vor etwas Angst oder ist traurig.
Das kann manchmal auch etwas sein, dass er sich von mir ungerecht behandelt fühlt und das muss er nochmal schnell aufarbeiten mit mir. Dass er gesagt hat, du hast mich heute aber angeschrien oder lass mich doch mal ausreden. Das ist im Moment auch ein ganz tolles Schlagwort bei ihm.
Kirsten hört zu. Die Fragen des Enkelkinds sind wichtiger als Regeln. Die Oma kennt ihren Enkel gut. Den Tierschützer, Dinosaurier-Fan, Karatekämpfer, der gern mit ihr schmust, aber nur, wenn keiner zuguckt. Trotzdem hält sie die Regeln hoch. Sie will sie immer vor Augen haben. Auch die Töchter und deren Freunde dran erinnern. Vor allem aber sich selbst. Deshalb stehen sie auf Poster gedruckt an Haus- und Schlafzimmertür. Es sind ihre Regeln.
Der wichtigste Satz an dieser Tür ist wirklich, wenn ich die Nase voll habe, dann sage ich laut Nein. Daran habe ich lange arbeiten müssen, in verschiedenen Therapien. Und jetzt endlich traue ich mich, das zu sagen. Aber ich finde es gut, dass ich es nachlesen kann. Zum Beispiel, wenn meine Kinder meinen, sie müssten mich jetzt über Gebühr in Anspruch nehmen. Ne? Mit Oma ist ja nun da und Oma kann dann halt immer schön aufpassen. Und irgendwann ist dann so ein Punkt erreicht, da schaffe ich das nicht mehr. wenn ich jedes Wochenende alle drei Enkelkinder da habe, dann ist es schon ein bisschen schwierig für mich, da auch meinen Freiraum zu beanspruchen.
Zur Familie gehören Kirsten und ihr Enkelkind, die ältere Tochter Sarah mit ihren zwei Kindern, 6 und 3 Jahre, sowie die jüngere Tochter Theresa, die Mutter von Julian.
Es war ja auch mit irgendwo auch meine Entscheidung. Ich hab's lieber gesehen, dass es Julian gut hat. Ich wusste ganz genau, ich konnte nicht so für ihn sorgen, wie es gebraucht hätte oder wie ich es auch gewollt hätte. Dafür war ich echt zu labil, was meine Psyche anging. Und ich wusste, dass er es bei mir nicht gut haben wird. Es war für mich leichter, dass er zu meiner Mutter geht, weil ich ganz genau wusste, sie entfremdet ihn mir nicht, als dass er in eine Pflegefamilie geht.
Theresa ist eine schlanke Frau mit langen blonden Haaren. Sehr hübsch, an der Nase gepierst. Sie hat öfter als Verkäuferin gearbeitet. Theresa hatte die Fragen schriftlich bekommen und sich ihre Antworten aufgeschrieben. Während des Gesprächs soll Julian im Kinderzimmer spielen. Er will aber lieber dabei sein.
Mama?
Was?
Bist du auf dem Schoß?
Bist du dann ruhig?
Ja.
Mir fällt es immer noch schwer, fangen wir mal mit dem Schweren an, mir fällt es immer noch schwer, diese Termine regelmäßig wahrzunehmen. Es ist oft, dass ich mich nicht gut fühle. Momentan geht's. Da habe ich eigentlich keinerlei Probleme. Oder mich auch bei ihm durchzusetzen. Das ist auch manchmal echt schwer.
Manchmal sagt Theresa den vereinbarten Termin mit ihrem Sohn Julian kurzfristig ab. Dann ist Julian enttäuscht. Und Kirsten muss eigene Verabredungen, die sie für diese Zeit getroffen hatte, verschieben.
Was mir leichter fällt, ist auf jeden Fall der Umgang mit Julian selber. Ich bin wesentlich stabiler, auch was meine Erkrankung angeht. Ja, die Verbindung zwischen ihm und mir ist einfach wesentlich gefestigter geworden.
Aber es läuft und jetzt ist Julian auch total glücklich, wenn er wiederkommt. Und juhu, Omi, ich hab dich vermisst. Ja, wieso, war nicht schön bei Mama? Doch, war total toll. Aber er hat mich vermisst trotzdem und er sagt auch, es ist eben anders als hier. Und wenn er sagt, er möchte nach Hause, dann ist es auch wirklich hier bei mir. Das ist für ihn zu Hause.
Mitten im Wohnzimmer liegt eine große flache Couchgarnitur, wie eine Insel zum Ausruhen und Toben. Während Julian mit seiner 1 Jahr älteren Cousine Eva im Kinderzimmer nebenan Trampolin springt, spielen 2 noch kleinere Kinder auf der Couch. Ich wollte auch Kirstens ältere Tochter Sarah kennenlernen. Kurze blonde Haare, überm Ohr rasiert und Tattoos an Armen und Ausschnitt. 2-mal hatte sie unseren Termin verschoben. Denn vor kurzem hat sie mit ihrem Freund ein Tattoo-Studio eröffnet. Außerdem organisiert sie als Alleinerziehende das Familienleben für ihre Kinder. Es ist noch nicht sehr lange her, dass die Beziehungen innerhalb der Familie zu zerbrechen drohten. Sarah fühlte sich von ihrer Mutter benachteiligt.
Naja, so peu à peu hat sich das halt so eingeschlichen, dass meine Tochter, die natürlich vor ihm geboren war, immer mehr ins Hintertreffen gerückt ist. Wir mussten mehr verzichten. Es hieß, ich kann sie nicht nehmen, weil ich habe ja Julian. Und also es war ein bisschen schwierig für uns irgendwie.
Sarah lehnte das neue Familienmodell ab. Sie war die Opposition innerhalb der Familie. Ihrer Schwester traute sie die Sorge für ein Kind nicht zu. Aber sie hielt es für eine Schnapsidee, dass ihre Mutter den Enkel zu sich nehmen wollte. Während unseres Gesprächs passt Oma nebenan auf 4 Kinder auf. Ihre eigenen 3 Enkel und die Tochter von Sarahs Freund.
Unter anderem war es eine Zeit lang so, dass ich mit meiner Mutter jetzt auch 8 Monate Funkstille hatte. Ich ihr den Kontakt mit den Kindern untersagt habe. Wir dann aber so erwachsen genug gewesen sind, dass wir dann gemerkt haben, okay, die Kinder vermissen sich einfach auch schrecklich. Und dass es für die Psyche der Kinder einfach definitiv nicht tragbar ist, wenn man die auseinanderreißt. Das heißt, Oma ist weg, der Cousin ist weg, ganz viele wichtige Leute sind weggebrochen. Und dann habe ich halt den Kontakt wieder aufgenommen, habe gesagt, der Kinder wegen erstmal, dass wir uns langsam wieder annähern.
Ich hatte mich per SMS ja immer zu den Geburtstagen von den Kindern gemeldet. Bei dem jüngsten Enkel, als der 2 wurde, da war das noch relativ frisch, dieser Bruch. Da kam dann nichts zurück. Aber meine Enkeltochter, die hat dann im Juli Geburtstag. Und als ich dann mich da gemeldet habe und geschrieben habe, richte ihr bitte liebe Grüße zum Geburtstag aus, ich habe sie nicht vergessen, da kam auf einmal, ja, werde ich machen. Nanu, habe ich hinterher geschrieben, danke fürs Zurückschreiben. Ja, und einen Tag später geht's Telefon. Da hat sie dann gesagt, darf ich dich mal besuchen? Sicher?
Jetzt merken wir im Nachhinein, dass das halt so ein festes Fundament ist. Also es ist für die normal, wenn jetzt mal Ferien sind und die Kinder zum Beispiel jetzt nicht zusammen hocken oder so mal ein Wochenende voneinander Ruhe haben, dann wird schon gefragt, warum sind wir nicht da, wieso kommt Eva nicht oder warum können wir nicht zu Julian. Also das ist schon für die Kinder sowie für uns jetzt mittlerweile auch ein echt kräftiges Fundament geworden. Also ich bin definitiv auch angewiesen auf meine Mutter.
Oma-Zeit findet bei Kirsten nicht nur im Alltag, sondern besonders an den Wochenenden statt. Dann wird ihre Wohnung zum Familiennest. Oma-Zeit heißt Dasein für ihre Enkel. Bemuttern, spielen, zur Ordnung rufen, Streit schlichten, trösten, fernsehen. Immer in Beziehung sein. Das bedeutet auch Arbeit. Ein Wochenende im Monat hat Kirsten frei. Die drei Enkel und die Tochter von Sarahs Partner verbringen es gemeinsam bei Sarah. Manchmal macht sie es sich dann nur noch auf dem Sofa gemütlich und genießt in Ruhe einen Film. In den ersten beiden Jahren mit Julian hat Kirsten noch mit ihrem früheren Freund zusammengelebt. Mit ihm ist Julian aufgewachsen. Später trennte sie sich von ihm.
Leider war dieser Mann ja geprägt von Süchten. Und das ist eine Situation, in der ich aufgewachsen bin, in der meine Kinder aufgewachsen sind. Und ich habe dann einfach gesagt, hör auf zu trinken oder ich stelle dir die Sachen vor die Tür und habe mich dann wirklich für Julian entschieden und habe meinen Partner gehen lassen. Und frühstücken, alle trinken Kaffee oder Tee und Opa macht sich ein Bier auf. Mm-mm.
Den kleinen Enkel bei sich aufzunehmen, das bedeutete für Kirsten, ihr Leben noch einmal umzukrempeln. Gut für das Kind zu sorgen, war die zentrale Aufgabe. Anderes rückte in den Hintergrund. Für die Beziehungen zu ihren Töchtern und zu ihrem Lebensgefährten wurde diese neue Ordnung innerhalb der Familie zur Bewährungsprobe.
Für mich habe ich einfach entschieden, ich schaffe mir einen eigenen Rahmen, wie ich möchte, wie es sich gehört. Also wenn ich daran denke, wir durften früher zum Beispiel nie ins Wohnzimmer. So, um Gottes Willen, das ist der meistfrequentierte Raum hier. Ja, und so leben wir halt hier mit unseren drei Tieren. Julian und meine Wenigkeit und jede Menge Besuch. Ja, ich finde, das ist in Ordnung.
Wir haben den Riesenhai vergessen. Wo ist der Riesenhai? Mann, aber ich weiß nicht, wo die Mundausspannung ist.
Von was?
Von dem Hai.
Vom Hai steht die da nicht bei, Schatz.
Wieso nicht?
Ja, guck mal. Ja, der konnte seinen Mund bis zu 120 Grad öffnen.
Aber ich möchte auf ihn reiten.
Ich glaube, das hätte der sich nicht so gefallen lassen, Schatz.
Es gibt auch Tiere, die das mögen.
Oma und Julian betrachten das große Dinosaurierbuch, das bei Kirsten im Regal steht.
Am allerschönsten ist es natürlich, wenn wir wirklich sagen, wir zelten jetzt da am Elbstrand, da ist ein Campingplatz und wir fahren da hin und packen wirklich unsere Sachen. Dann ist er ja so aufgeregt und ich finde es ja dann auch ganz niedlich, dass er sich dann auch bemüht mitzuhelfen. Während ich mich dann abaste, das Zelt aufzubauen, baut er schon mal die Möbel auf. Und du kannst von morgens bis abends draußen sein und spielen und fällst einfach nachher tot ins Bett. Boah, zack.
An Kirstens Wohnungstür steht: In diesem Haus sind wir echt, machen wir Fehler, haben wir Spaß. Sagen wir, es tut mir leid, geben wir zweite Chancen, lieben wir, sind wir eine Familie. Wenn gerade sehr viel los ist, legt Kirsten eine Entspannungs-CD ein. Von Anfang an haben Jugendamt und Amtsvormund Mitsprache in der Familie. Kirsten belässt es dabei, stellt keinen Antrag auf die Pflegschaft. Ihr wird eine Familienhilfe gewährt, eine Frau, die sie 5 Jahre lang begleitete, bis vor kurzem. Sie habe ihr die Angst vor ganz vielen Sachen genommen, sagt sie. Die Nachricht, dass Julian in einer Pflegefamilie untergebracht werden solle, trifft sie während einer Mutter-Kind-Kur, die sie für sich und ihren Enkel in Anspruch nimmt, wie ein Blitz. Das war 2013.
Richtig schlimm war das wirklich, als es dann hieß, da war Julian ja ungefähr 2 Jahre alt, dass er dann weg sollte. Und da habe ich dann gedacht, wie, was, die wollen ihn mir wegnehmen. Und da habe ich dann aber auch wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe gedacht, das lasse ich mit mir aber nicht machen. Es wäre für mich ein Gräuel, den abgeben zu müssen, muss ich echt sagen. Oma und Julian leben zusammen, so. Und ich bin alleinerziehende Oma. Alles gut.
Wie es dazu kam, kann Kirsten nicht genau sagen. Fakt ist aber, sie zieht vors Familiengericht und setzt durch, dass Julian bei ihr bleiben darf. Ein Gutachter habe ihr Intelligenz und Erziehungsfähigkeit bescheinigt. Das könne für den positiven Ausgang eine Rolle gespielt haben, meint Kirsten. Und auch die Aussage ihrer Tochter Theresa, dass sie ihrer Mutter vertraue. Schon beim Betreten der Wohnung ist spürbar, dass etwas geschehen ist. Es gibt eine neue Nachricht.
Ziemlich andere Situation, ja. Ja, ich habe gerade erfahren, dass ich zum 4. Mal Oma werde. Und das ausgerechnet wieder von der Mama von Julian. Und das spukt mir im Kopf herum und ich mache mir extreme Sorgen, wie es denn jetzt weitergehen soll.
In Gedanken beschäftigt das neue Baby alle in der Familie.
Julian ist natürlich jetzt auf den Trichter gekommen, zu fragen, ob das Baby dann auch bei uns wohnt. Und hat jetzt ein bisschen Probleme damit, dass er weiterhin bei mir leben wird und das Baby wohl bei Mama.
Am Vorabend hat keines der üblichen Zu-Bett-Geh-Rituale geholfen. Kirsten musste eine Verabredung absagen. Am Tag darauf fand sie Verständnis bei den Leitern der Elterngruppe und den anderen Eltern, die solche Probleme gut kennen. Es gab auch bereits Kontakt mit Julians Amtsvormund. Von dort kam die Zusage, falls erforderlich, könne es für die Familie erneut Unterstützung geben, etwa durch eine Familienhilfe. Kirsten schwankt zwischen Zweifel und Hoffnung. Wird ihre Tochter mit dem Kind diesmal zurechtkommen?
Nun ist ihre Situation eine andere. Sie ist inzwischen älter. Sie hat einen Partner an der Seite. Aber ich weiß nicht, ob sie es von der psychischen Seite her schafft, das durchzustehen. Weil gerade das erste Jahr ist eigentlich auch das Schwierigste, weil die Kommunikation noch nicht läuft und das Kind viel schreit. Und naja, wir gucken mal, wie es dann wird.
Zu Hause ist bei Oma, wie es ist, nochmal ein Kind großzuziehen. Von Hedwig Gafka. Produktion SWR 2016.
Nachtrag. Kirstens viertes Enkelkind ist ein Mädchen. Es mache der Familie viel Freude, besonders Julian. Er sei gern der große Bruder, hat Kirsten am Telefon erzählt. Obwohl die Geschwister nicht zusammenleben. Einfach war die zurückliegende Zeit nicht. In der ersten Klasse bekam Julian die Diagnose ADHS. Kirsten kümmerte sich um einen Therapieplatz für ihn. Ihre Tochter würde gern in die Nähe von Mutter und Julian zurückziehen. Lebenskünstlerin Kirsten hat unterdessen eine Gruppe von 6 Spielplatzmüttern und 2 Spielplatzvätern aufgebaut, die sich gegenseitig unterstützen.